Und die Kinder, die heute da sind, die werden betreut und zwar von dem Gerson. Und ich möchte euch bitten, einfach mit dem Gerson mitzugehen nach nebenan.
Wie wir am Anfang schon gehört haben, heißt der Sonntag heute Ex Audi: Herr, höre meine Stimme. Es geht ums Hören, dass Gott auf uns hört. Und in der Perikope, dem Predigtext für den heutigen Sonntag, werden wir auf ein Thema geführt, das bis heute ein aktuelles Thema in der Bibel geblieben ist, nämlich auf der einen Seite Zeuge zu sein und auf der anderen Seite Widerstände zu erfahren. Am Donnerstag hatten wir wenig Widerstände, am Donnerstag war ja Christi Himmelfahrt und wir haben den Ausflug gewagt vom Hilmteich nach Maria Trost. Das war für uns so eine Art, an die Stelle im apostolischen Glaubensbekenntnis uns zu erinnern, wo es heißt, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wir waren ganz hin und her gerissen, ob uns Gott diesen Weg auch segnet, denn die Wetternachrichten waren nicht so berauschend. Aber dadurch, dass sehr viele gebetet haben, im Jet haben wir am Abend vorher gebetet, im Jungen Erwachsenenhauskreis aber schon am Montag zuvor und dann waren noch Einzelne, die besonders dafür gebetet haben, hatten wir ein wunderbares Wetter, was ich an dieser Stelle einfach so als Zuspruch Gottes werte für unsere Wandergemeinschaft unterwegs. Nun sind wir am Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und unser Bibeltext versucht uns auch darauf vorzubereiten. Er befindet sich quasi auch so in diesem Zwischenzustand, in diesem Vorbereitungsmodus. Jesus will den Heiligen Geist seinen Jüngern senden und spricht den Jüngern gleichzeitig Mut zu, denn das ist auch nötig. Und auch wir brauchen Zuspruch von Jesus. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, seine Unterstützung, damit wir gute Zeugen sind. Hören wir auf den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 26 bis 16, 4. Jesus sagt hier: Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe, darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Soweit der Predigtext. Wenn an Christi Himmelfahrt Lieder angestimmt werden, was in unserer Gemeinde so gut wie nicht passiert, weil ich noch nicht erlebt habe, dass wir an Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst gefeiert hätten. Aber in anderen Kirchen ist das natürlich der Fall. Dann ist Christi Himmelfahrt Thema, sicher, dieser Lieder. Aber es gibt auch noch ein anderes Bild, was dann benutzt wird, nämlich das Bild der Inthronisierung Jesu. Jesus, der zum Vater zurückgeht und sich neben ihm auf den Thron Gottes setzt. Deswegen haben wir gerade eben auch dieses Lied gesungen, das wir vielleicht gar nicht so gut kennen oder von früher irgendwo mal gehört haben. Krönt Jesus unseren Herrn, das Lamm auf Gottes Thron. Es kommt aus dem Angelsächsischen. Crown him with many crowns. Ein sehr pompöses Lied, wenn man die richtigen Instrumente noch hat, kann man das so richtig herrschaftlich, intronisierend auch darstellen. Andere Lieder: Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Ein altes evangelisches Lied. Oder Würdig und herrlich ist das Lamm, Jesus, dir sei Lob und Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Das passt auf diesen Sonntag sehr schön mit unserem Schwerpunkt, denn es geht ja um Lobpreis und Anbetung. Wir beten den intronisierten Jesus an. Jesus Christus steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Das ist eine Binsenweisheit, meint man. An ihm macht sich der christliche Glaube fest, den wir bezeugen sollen. Was wir also über Jesus Christus sagen und was wir nicht über Jesus Christus sagen, das sagt etwas über unsere Nachfolge Jesu aus. In einer Gesellschaft wie der unseren, hier in Österreich, vergleich mal mit anderen europäischen Gesellschaften in Deutschland oder sonst wo in Europa, in der Toleranz und Gleichberechtigung so sehr und in allen Lebensbereichen, auch schon in die Religion hinein, die eigentlich ja Privatsache sein sollte, betont wird, sodass jede einzig gültige Wahrheit, die man so verlautbart, kritisch beäugt und auch lautstark hinterfragt wird, ist es gar nicht mehr so leicht, Dinge zu behaupten, so ganz einfache Dinge wie Jesus ist Herr. Das ist nämlich eine sehr exklusive Aussage. Oder zu sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, so wie wir es aus dem Johannesevangelium kennen. Oder in der Apostelgeschichte heißt es, bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das klingt sehr ausschließlich und ist auch so gemeint. Die Postmoderne, dieses Zeitalter, was man versucht zu beschreiben, in dem wir uns befinden oder vielleicht auch schon drüber hinaus sind, tut sich sehr, sehr schwer mit solchen Aussagen. Sie akzeptieren sehr schlecht, wenn man so exklusiv denkt, so einen Alleinanspruch auf die Wahrheit erhebt, weil es andere ausgrenzt. Das ist in unserer Gesellschaft nicht gern gesehen. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn dieses Denken nicht nur in unserer Gesellschaft herrscht, sondern auch in christliche Kreise und christliche Kirchen einfließt. Dies so als Gedanke voraus. Der Heilige Geist ist die Offenbarungsform unseres dreieinen Gottes, die uns helfen soll, das zu tun, was Jesus von seinen Jüngern erwartet. Was erwartet er hier in unserem Text? Ihn zu bezeugen als der, der er ist. Und wer ist Jesus? Er ist Gottes Sohn. Wie im Niceno Constantinopolitanum sehr schön beschrieben worden ist, ist er wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist Gott. Es ist ganz interessant, dass der Heilige Geist und die Jünger Jesu hier in unserem Text gemeinsam so auf einer Ebene genannt werden. Es wird hier kein Unterschied gemacht, sondern sie kooperieren miteinander. Gemeinsam werden sie in das Zeugenschutzprogramm des Reiches Gottes aufgenommen. Sie sollen für Jesus Zeugnis abgeben. Der Heilige Geist, den wir ja unter verschiedenen Bezeichnungen auch kennen, in der Luther-Übersetzung steht hier Tröster, in unserer Übersetzung haben wir gehört Helfer, wir kennen ihn auch als Fürsprecher, als Beistand. Wir könnten sagen, der uns zu Hilfe kommende steht neben den Jüngern als Zeuge für Jesus Christus. Er ist der Geist der Wahrheit, wie Jesus hier an dieser Stelle betont. Der Gottes Wahrheit in der Welt bezeugt. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe, die Wahrheit in dieser Welt zu bezeugen. Glaubt ihr das? Es ist eine undankbare Aufgabe, denn Jesus sagt es selber, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. eine ganz schlechte Position, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen will und will ihm gleich von vornherein mitteilen, du hör mal, du liegst ganz falsch. Was du denkst, ist komplett das Falsche. Darf ich dir sagen, wie man richtig denkt? Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, der Welt zu bezeugen, dass sie im Unrecht ist. Nun, was bedeutet diese Aussage Geist der Wahrheit? Was ist Wahrheit konkret? In diesem Sinne, das ist ein abstrakter Begriff. Worum geht es hier? Jesus sagt im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist der Welt die Augen öffnen wird. Er ist also quasi in Neudeutsch ein Eye-Opener. Er wird der Welt die Augen öffnen, nämlich dafür, dass die Welt nicht mit Gott versöhnt ist, sondern durch die Sünde, die ein tiefer, unüberbrückbarer Graben zwischen Mensch und Gott hergestellt hat, getrennt ist. Oder ein anderes Bild zu benutzen, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Schöpfer und Geschöpfen, zerrüttet ist. So richtig zerrüttet ist, wie man das aus Ehen kennt, die auseinandergehen und nichts mehr sie zusammenbringt. Zerrüttet und zertrennt. Und jeder, der etwas anderes behauptet, lügt sich in die Tasche. Das ist die Wahrheit im Hinblick auf die Sünde, wie Jesus es uns hier erklärt. Der Geist der Wahrheit öffnet die Augen über Gottes Verständnis von Gerechtigkeit. Was ist das? Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, sagt Jesus, dass Jesus seinen Leidensweg gegangen ist, seinen Siegesweg gegangen ist und jetzt zum Vater zurückgekehrt ist. Das war sein Triumphweg, den er gegangen ist. Und an diesem Weg Jesu vorbei kann es keine Gerechtigkeit für Gott geben. Dieser Weg ist von Jesus gegangen und an diesem Weg vorbei gibt es keine Gerechtigkeit für die Menschheit. Der Geist der Wahrheit öffnet als drittes und letztes die Augen über das Gericht. Und ich glaube, dass die Zeitgenossen von uns heute spätestens bei diesem Thema versuchen werden, das Gespräch abzubrechen, denn wer will sich über sowas wie ein archaisches Gericht unterhalten? Ein Strafgericht, ein Endzeitgericht, ein apokalyptisches Gericht. Der Heilige Geist wird deutlich machen, dass der Herrscher dieser Welt, und das ist mit diesem Gericht gemeint, dass der Herrscher dieser Welt, und wir nennen ihn Teufel oder Satan oder Beelzebub oder wie auch immer, diese Personifizierung des Bösen, dass der von Gott verurteilt ist. Das ist das Gericht. Er ist verurteilt. Wahrheit also im Hinblick auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist eine ganze Menge, was Jesus dem Heiligen Geist zumutet, um der Menschheit, um der Welt die Augen zu öffnen. Und vielleicht war es auch für die Jünger an dieser Stelle etwas viel, weil dann diese schöne Stelle kommt, wo er sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Deswegen soll es auch für uns an dieser Stelle reichen. Diese drei wichtigen Eckpunkte werden für das Zeugnis des Heiligen Geistes von Jesus also benannt. Und der Heilige Geist wird die Augen der Welt öffnen. Es ist sein Job. Sein Job. Wenn wir uns daran versuchen, diese Aufgabe des Heiligen Geistes zu übernehmen, werden wir uns ganz wahrscheinlich daran verheben. Es ist sein Job. Aber die Jünger sind ja auch als Zeugen mit dem Heiligen Geist nun benannt worden. Und überhaupt, was gibt den Jüngern eigentlich die Voraussetzung, die Kompetenz, als Zeugen für Jesus aufzutreten? Jesus antwortet ganz kurz, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das heißt, es geht hier um eine Art Jüngerschule Jesu, die diese Jünger durchlaufen haben. Sie waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Sie haben ihn gut kennengelernt. Sie haben von ihm gehört. Sie haben viel von ihm gesehen. Sie haben Persönliches mit ihm erlebt. Sie kommen aus der Schule Jesu heraus. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass die Jünger seine Zeugen sein können. Eigentlich ganz logisch. Sie wissen wirklich, von wem sie sprechen. Sie kennen ihn. Und deswegen gilt auch für uns heute, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir uns in diesem Prozess des Jüngermachens oder des Jüngerseins hineinleben lassen, darin auch zunehmen, darin wachsen, seine Jünger zu sein. Wie funktioniert das? Das ist eigentlich die Aufgabe, die Jesus uns von Anfang an gestellt hat, als der Auferstandene. Im Matthäusevangelium lesen wir die bekannte Stelle, wo Jesus sagt, als Auferstandener jetzt zu den Jüngern: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich habe die Vollmacht, die göttliche Macht jetzt. Und in dieser Macht sage ich zu euch: Geht zu den Nationen und macht sie zu Jüngern. Wie soll das funktionieren? Indem ihr geht, indem ihr tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, das zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist unsere Aufgabe. In diesem Prozess sind wir hineingenommen als Jünger. Und dann ein ganz wichtiger Nachsatz. Und seid euch sicher bei diesem Ganzen. Ich bin jeden Tag bei euch, bis ans Ende der Welt. Wir sind nicht allein gelassen. Jesus ist bei uns. Er ist durch seinen Heiligen Geist bei uns. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, Römer 5,5. Wo 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen, da ist Jesus mitten unter uns, in der kleinsten Gruppe. Dort, wo wir Gottesdienst und Jesus feiern, dort lässt sich Jesus im Lobpreis auch wohnen, ist er nahe, spricht er zu uns. Hebräer 10, Vers 24 und 25 unterstreicht das. Das ist die Schule Jesu, die Schule der Apostel, des Heiligen Geistes. Das ist die Schule der Gemeinde Jesu, die uns geistliche Kompetenz gibt, um Zeugen zu sein. Nun, dieses Erleben, Zeugen für Jesus zu sein und Widerstände dadurch zu erfahren, weil wir zu Jesus gehören und von ihm reden, ist, wie am Anfang gesagt, brandaktuell. Das haben wir noch im Ohr, gerade jetzt, gerade 2015, 14 und 15. Aktuell in unserer Gesellschaft, weil Jesus sich nicht als eine von vielen religiösen Möglichkeiten anpreisen lässt. Das geht nicht. Das würden die Politiker gerne sehen. Und auch einige politisch gesinnte Kirchenführer würden das gerne sehen. Dass wir uns bereitwillig auf eine Stufe mit allen Religionen hinstellen und sagen, wir sind ein Weg, der nach Rom führt. Aber das lässt Jesus nicht zu. Das lässt er nicht mit sich machen. Und deswegen sagt er schon im 15. Kapitel, aus dem wir eben gehört haben, die Welt hasst mich und sie wird auch euch hassen. Weil das Wort vom Kreuz, wie Paulus es sagt, oder formulieren wir es anders, weil das Evangelium von der Liebe Gottes, aber auch von der Sünde und von der Erlösung keine Botschaft ist, die massentauglich ist. Ist sie nicht. Sie harmonisiert nicht, sondern sie polarisiert. Sie fordert auf zur Entscheidung. Ja oder nein. Jesus warnt uns im Voraus, damit wir uns nicht dadurch vom Glauben abbringen lassen, dass Menschen sich gegen ihn und uns stellen oder sich gegen uns und ihn stellen.
Das hört sich am Anfang der Apostelgeschichte so im ersten Moment interessant und wunderbar an, so harmonisch eigentlich. Zweites Kapitel, Pfingsten, es ist echt was los. 3000 Jünger lassen sich taufen, die erste Gemeinde wird gegründet, die Gemeinde ist ein Herz und eine Seele, Zeugnisse werden gegeben, Wunder und Zeichen getan, noch mehr Menschen kommen zum Glauben, bald sind es 5000 Gläubige. Die Gemeinde hat eine gute Reputation, sie stehen in der Gesellschaft in einem guten Ansehen, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Aber dann kommt schon bald, 6. Kapitel Apostelgeschichte, das Hindernis, die Widerstände für diese Christusbewegung. Es beginnt mit dem Predigtverbot für Petrus im Tempel, wo sie sich bisher aufgehalten haben und Gottesdienste auch feierten. Er bekommt ein Verbot, wird zitiert. Die Verhaftung des Stephanus findet statt. Er wird wie Jesus zuvor vor dem Hohen Rat verhört. Gleiche Situation, gleiche Vorwürfe. Die Ankläger sind diesmal die Leute aus der Synagoge, wie es heißt, der Synagoge der Freigelassenen aus Zypern, die Stephanus anklagen. Du verdrehst hier etwas. Wir wissen, wie das endet, nämlich mit dem Märtyrium des Stephanus, in dem er gesteinigt wird, bis er tot ist. Dann, mit diesem Zeichen, setzt die Verfolgung in Jerusalem ein. Nichts mit guter Reputation. Von Haus zu Haus werden Razzien durchgeführt und hier kommt ein Mann auf den Plan, Saulus von Tarsus, der sich als echter Eiferer an dieser Stelle zeigt. Danach kommt eine kurze Ruhephase, bis dann ein bisschen später Herodes sich darum kümmert, dass die Verfolgung unter den Christen weitergeht und Jakobus enthauptet wird, der nächste Märtyrer. Jesus versucht seine Jünger von Anfang an darauf einzustellen, dass Widerstand kommen wird. Und der Widerstand kommt zunächst aus der Synagoge. Wir müssen uns natürlich vor Augen halten, dass diese herrschende religiöse Machtinstanz, die Synagoge, die Führer des jüdischen Volkes, natürlich sich verantwortlich sehen für das, was als christliche Sekte innerhalb ihres Judentums geschieht. Und sie versuchen es mit aller Macht einzudämmen, was nicht gelingt. Ja, sie glauben damit, Gott noch einen großen Gefallen zu tun. Sie sind Eiferer für Gott, die die Gemeinde verfolgen. Und warum tun sie das? Jesus bringt es auf eine ganz kurze Formel. Er sagt, weil sie weder den Vater im Himmel noch mich kennen. Später werden die Christen dann wegen der Verweigerung am Kaiserkult teilzunehmen von den Römern verfolgt. Erst mit Kaiser Konstantin wird die Kirche von der Verfolgten zur Verfolgerin, auch keine rühmliche Sache. Im 7. Jahrhundert breitet sich dann der Islam aus. So kommt das Christentum bis heute in den islamischen Ländern auch unter Verfolgung. In der damaligen Sowjetunion, heutiges China, Nordkorea, ist es besonders der Kommunismus, der die Christen verfolgt und tötet. Wir alle kennen die aktuellen Nachrichten im Irak und Syrien von der IS, hörten und hören von den Christenverfolgungen in Ägypten, wo die Kopten umgebracht werden, Kirchen angezündet werden und. Verfolgung ist nicht der Ausnahmezustand, sondern etwas, mit dem jeder Christ rechnen soll, weil schon Jesus es seinen Jüngern ins Stammbuch geschrieben hat. Aber, und das ist interessant, der Glaube an Jesus nimmt interessanterweise nicht in den Ländern der Christenverfolgung ab. Dort nimmt der Glaube nicht ab, sondern zu. Ab nimmt der Glaube in den Ländern des Wohlstandes, in den Ländern des Religionsfriedens vielleicht. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein. Der Heilige Geist und Jesu Jünger sind Zeugen Jesu in dieser Welt. In unserem Land, in Österreich, in unserer Stadt hier in Graz, in unserem Stadtbezirk hier in Gries, in deiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Jünger sein heißt, Zeuge Jesu zu sein, mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu rechnen, bereit zu sein, Fragen zu beantworten, die mir Menschen stellen, weil sie meinen Glauben sehen. Das ist eine Form von Zeuge sein, so erklärt es Petrus in seinem ersten Brief. Bereit sein, auf die Fragen einzugehen, die andere an mich stellen über meinen Glauben. Die andere Möglichkeit ist, hinauszugehen und Menschen anzusprechen, wenn Gott mir dazu Freimut und Begabung schenkt, das Evangelium den Nationen in unserer Stadt zu verkünden, den Nationen Österreich und alle anderen, die sich hier angesiedelt haben, und das sind nicht wenige. Wir müssen aber auch mit Gegenwind und Widerstand rechnen. Wir müssen ihn nicht provozieren, wenn wir das wissen. Davon bin ich auch überzeugt. Aber wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wenn wir Zeugen sind, dieser Widerstand kommen wird. Doch Jesus hat gesagt, er ist jeden Tag bei uns. Wir sind nicht alleingelassen. Und dies wollen wir in der Zeit jetzt der Anbetung und des Lobpreises auch dankbar aufgreifen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Stärke, das ist unser Antrieb, uns zu vergegenwärtigen, dass Gott, dass Jesus, dass sein Geist im Lobpreis seines Volkes wohnt und uns segnet. Dass er uns ermutigt und dass er uns sendet in diese Welt. Herr, höre meine Stimme, ex audi. Lass uns unsere Stimmen in Liedern und Gebeten erheben. Und ihn bitten, dass er uns den Heiligen Geist zur Seite stellt und wir gute Zeugen seines Evangeliums sein können.